Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mythos Führung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Holger Zander und mein Ziel ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einer wirkungsvollen und erfolgreichen Führungspersönlichkeit zu begleiten. Und das mache ich über mein Business Coaching, über meinen YouTube-Kanal Mythos Führung und über diesen Podcast. Hier sprechen wir ja über Mythos Führung. Und die meisten Mythen, die kreisen um die ganze Sache der Führungs- und Fachkompetenz. Die meisten Theorien über Führung und Führungskompetenzen beleuchten nach meiner Ansicht die falsche Seite. Sie bedienen mit ihren Modellen über diese super tollen Führungspersönlichkeiten vor allem die Egos und die Selbstverliebtheit dieser Entscheider. Denn die meisten Leser dieser Theorien möchten sich vor allem selbst gerne in der Vorstellung baden, eine super tolle, mega geile Führungspersönlichkeit zu sein. Dabei wissen diese Leader gar nicht, was unter Führungskompetenz zu verstehen ist. Weil sie jeden Tag führen und dadurch Sicherheit in ihrem Tun erlangen, glauben Sie, dass Fachkompetenz Führung ist. Und dadurch legitimieren Sie Ihren Führungsanspruch. Doch diese Denkweise, ja, wie immer, das ist ein Mythos und hat rein gar nichts mit einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit zu tun. Bei Führungskompetenz, das ist das Entscheidende, geht es um die Psychologie der Anhängerschaft. Was suchen und brauchen die Menschen von einer Führungskraft? Diese Frage gilt es zu beantworten. Warum ordnen sich Menschen einer Führungspersönlichkeit unter oder folgen charismatischen Persönlichkeiten? Anders formuliert: Gib den Menschen das, was sie brauchen, sodass sie bereit sind zu folgen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Stile, unterschiedliche Möglichkeiten von Führung, je nachdem, auf welche Bedürfnisse und Ängste die Menschen schauen. Da gibt es zum einen die sinnstiftende Führung. Ja, sie dient den Menschen und der Welt durch Inspiration, Erfüllung von Bedürfnissen und Auflösung von Unsicherheit. Ja, das ist so etwas, was jetzt auch viele jüngere Entscheider auch haben wollen. Etwas, was eine Sinnhaftigkeit des Tuns erklärt. Und dann gibt es, ich nenne es einmal Gewaltherrschaft. Eine Gewaltherrschaft spricht die Ängste der Menschen an und inszeniert sich mit Macht und Dominanz. Also die Leader inszenieren sich mit Macht und Dominanz. Sie erteilen Befehle und verlangen Gehorsam, egal ob es Sinn macht oder nicht. Nach dem Motto, Menschen sind wie Knicklichter. Man muss sie erst brechen, bevor sie leuchten. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich das Bullshit-Leadership. Dieses bla 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 bla, ich habe 200 Ratgeber-Videos zum Thema Führung und Leadership gesehen, ich ziehe schicke Markenanzüge an, krieche den Vorstand in den Arsch, bla bla bla, dazu erzähle ich zusammengeklaute Managementsprüche und tue so, als wäre ich selbst weise. Dabei stabilisiere ich einfach mit meiner Langweiligkeit den Mainstream. Die gute Nachricht: Gott sei Dank haben wir es in unserer Gesellschaft von der Gewaltherrschaft, also von der Version B von Führung, weitestgehend überwunden, auch wenn sie natürlich immer noch anzutreffen ist, zum Beispiel in Schulen, in Straßengangs oder in Betrieben mit abhängigen Arbeitnehmern. Die schlechte Nachricht: Viele Führungskräfte in großen Unternehmen verkörpern die Vision des Bullshit-Leadership. Bla 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 bla. Und nichts dahinter, weil sie ja niemals gelernt haben, richtig oder wirkungsvoll zu führen. Wo sollen sie das auch lernen? In der Schule lernst du das nicht, in der Ausbildung nicht. Und wenn du Glück hast, hast du einen Mentor, zu dem du aufschaust und der dir das eine oder andere mitgibt, was in Sachen Führung wichtig ist. Die Chance ist jetzt darin, die Wirksamkeit von sinnstiftender Führung mal zu entdecken und es auch da weiter auszubauen. Es reicht ja nicht aus, dass ich ein Warum immer beantworten kann. Das meine ich damit nicht. Führungskompetenzen sind damit all jene Kompetenzen, die nötig sind, um das Team durch die Herausforderungen des Alltags zum Erfolg zu navigieren. Dabei ist es prinzipiell egal, von wem die Führung ausgeht. Je nach Kultur, Werten oder Tradition unterscheidet sich die Interpretation von Führung. Schau mal, für die Physiker, die die Atombombe entwickelt haben, war Robert Oppenheimer die passende Führungskraft. In anderen Bereichen und Kontexten wäre er nur ein verträumter Philosoph gewesen. Führung geht einher mit Macht, also Macht über Ressourcen oder Menschen und natürlich mit Verantwortung, die Macht entsprechend dem Zwecke einzusetzen. Es ist wie bei Star Wars. Es gibt die gute und die böse Seite der Macht. Wird die Macht missbraucht, wird die Führungskraft ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht. Zum Beispiel durch den Einsatz von Gewalt, willkürlichen Androhung und blinden Gehorsam. Dadurch verliert die Führungskraft Vertrauen und langfristig ihre Position, sobald die Untergebenen stark genug werden, gegen die Gewaltherrschaft zu rebellieren. Umgekehrt kann durch die Übernahme von Verantwortung und den Aufbau von Vertrauen eine Person Macht erwerben und dadurch in eine wirkungsvolle Führungsrolle gehen. Um die Macht verantwortungsbewusst auszuüben, braucht die Führungskraft die Kompetenzen, um ihre Rolle wirkungsvoll auszuführen und natürlich auch die Ziele des Unternehmens und die eigenen Ziele zu erreichen. Also, was gibt es denn für Führungskompetenzen für die gute Seite der Macht? Als allererstes steht die Beziehungskompetenz. Wie funktioniert denn nun Beziehungskompetenz? Da müssten wir uns mal schauen, wie wir menschlichen Kontakt verstehen. Denn der menschliche Kontakt gibt uns eine Orientierung für das Aufbauen und Kultivieren von Beziehungen. Stell dir mal das Gegenteil vor. Menschen laufen blind, in Gedanken verloren aneinander vorbei. Also wie in der Fußgängerzone, wenn die meisten Leute nur auf ihr Handy gucken, was irgendwie im Gesicht klebt wie Kaugummi. Ja? Mit Beziehungskompetenz bedeutet, miteinander in Kontakt zu treten, dein Gegenüber wahrzunehmen und ja, Informationen auszutauschen und wahrzunehmen. In Form von Gedanken, von Worten, von Gefühlen und Körpersignalen. Das ist doch Kommunikation. Das klarste Beispiel für diesen Kontakt ist die Mutter-Kleinkind-Beziehung. Für Kinder ist es lebensnotwendig, dass sie umsorgt werden. Dabei ist die Mutter die primäre Bezugsperson. Sie ist zugewandt, sie ist präsent, sie spiegelt die Mimik des Kindes, nimmt die Bedürfnisse des Kindes wahr und geht auf sie ein. Die Mutter hat mit ihrem Kind eine geteilte Aufmerksamkeit. Sie achtet auf die Bedürfnisse und Verhaltensweisen des Kindes einerseits, während sie als erwachsener Mensch auf der anderen Seite auch ihre eigenen Bedürfnisse, Grenzen und inneren Prozesse wahrnimmt. Und diese primäre Bindungserfahrung prägt das Beziehungsverhalten eines Menschen für den Rest seines Lebens. Gravierende Lücken und Verletzungen darin können Schwierigkeiten für den Menschen, für später, also für seine Arbeit, für seine Umwelt mit sich bringen. Wer dauerhaft die Bedürfnisse des Kindes nicht erfüllt nach Kontakt, dann entsteht nämlich ein Bindungstraumata. Die Beziehungsqualität der Eltern mit ihren Kindern prägt da den Rest deines Lebens und im Kollektiven die ganze Gesellschaft, unsere Kultur und unsere Wirtschaft. Das zeigt sich dann womöglich auch noch in der Art und Weise, wie Erwachsene in Kontakt gehen oder eben halt nicht. Übrigens, das Konzept der Good Enough Mother sagt, dass es keinen Perfektionsanspruch braucht, um mit seinem Kind in Kontakt zu treten. Es reicht, wenn das Kind sich im Wesentlichen geborgen und versorgt fühlt. Also Perfektionismus ist hier nicht angebracht. Wie kann ich denn weiter einen Kontakt aufrechterhalten? Wenn der Kontakt grundsätzlich hergestellt werden kann, ist er noch nicht über längere Zeit hinweg gesichert. Das ist doch klar, immer wieder tauchen Störungen und Unterbrechungen auf, so wie Stress. Ja, Stress hält von achtsamem Kontakt ab. Die eigene Aufmerksamkeit ist nämlich beschäftigt, den Stress zu verarbeiten und lässt wenig Raum für das Team oder den Einzelnen zu, also für dein Umfeld. Die zweite wichtige Kompetenz besteht also darin, den Kontakt über dynamische Zeiten hinweg zu halten. Zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Erwartungen oder keine klaren Vereinbarungen untereinander gibt, also jetzt auch im Unternehmen oder in deinem Team, und dadurch kein Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führungspersönlichkeit aufgebaut werden kann. Was gibt es denn da für Techniken? alle Techniken, die ich jetzt sage, das kennt ihr schon. Ja, eine Technik, um Kontakt mit einem anderen aufzuhalten, ist unter anderem aktives Zuhören. Und das aktive Zuhören ist mächtiger, als es klingt. Wenn du einem Menschen aktiv zuhörst, machst du ihm ein wertvolles Geschenk. Du schenkst ihm Aufmerksamkeit, nimmst seine Realität wahr und gehst auf die Emotionen ein. Denn aktives Zuhören erfüllt mehrere psychologische wichtige Bedürfnisse. Es gibt emotionale Sicherheit und beruhigt das Nervensystem. Wenn jemand dir ruhig und zugewandt zuhört, auf deine Gefühle eingeht, dann signalisiert er, du bist okay, so wie du bist. Du bist nicht in Gefahr. Er validiert deine innere Realität, indem jemand Anteil nimmt an deinem Erleben und es paraphrasiert, also mit eigenen Worten wiedergibt, ohne zu verurteilen. Er senkt damit eine Schamgrenze und Selbstzweifel, ob etwas mit der eigenen Wirklichkeit nicht okay wäre. Das heißt nicht, dass man jede Meinung des Gegenübers gutheißen sollte, sondern nur, dass man an seinem subjektiven Erleben teilnimmt, ohne es zu bewerten. Es ist ein Anerkennen des subjektiven Erlebens und das ist doch mega. That's it. Leider bleibt in der hektischen Zeit in den Unternehmen sehr wenig Zeit dafür. Aktives Zuhören hilft beim Sortieren von Gedanken und von Gefühlen. Durch das Paraphrasieren und Nachfragen werden so diffuse Gefühle, die ich nicht deuten kann, konkret. Ich merke, ich bin nicht nur wütend, sondern auch traurig und enttäuscht. Und dadurch entstehen doch neue Zusammenhänge. Unter anderem interessant, jedes Mal, wenn ich Kritik bekomme, reagiere ich wie früher bei meinen Eltern. Das kann daraus erkennbar sein. Also aktives Zuhören ist auch eine kognitive Strukturierungshilfe. Oder, mal besser formuliert, die Person versteht sich selbst besser. Er schafft sich durch die intensive Anteilnahme eine emotionale Verbundenheit. Das ist doch mega. Damit kann man die Bedeutung des aktiven Zuhörens nicht zu hoch schätzen, denn in den meisten Kulturen kommen diese Bedürfnisse viel zu kurz. Ja, natürlich auch im Alltag, in den Unternehmen. Und wir lassen nicht so viel Raum zu, um diese Tiefe dieser emotionalen und zwischenmenschlichen Grundbedürfnisse auch Platz zu geben. Ja, wir kriegen das in dem Tag nicht hin. Warum? Dann kommt der Nächste und sagt, hey, emotionale und zwischenmenschliche Grundbedürfnisse, was ist denn das für ein Käse? Aber das ist das Entscheidende beim aktiven Zuhören. Und wenn Kommunikation nicht über Gefühle funktioniert und über Gefühle wahrgenommen wird, dann wird es auch immer wieder zu Missverständnissen kommen. Und kann dieser Kontakt aufgenommen und gehalten werden mit einer anderen Person, also zum Beispiel mit deinem Mitarbeiter, dann entwickelt sich doch erst Vertrauen und Sicherheit. Und das ist die Grundlage für eine gemeinsame Entwicklung. Nun spielt das Thema Führung ja für uns eine entscheidende Rolle. Das heißt, das gezielte Herbeiführen eines gewünschten Zustandes in der Zukunft für die involvierte Person. Also für deinen Mitarbeiter, für dein Team. Und je stärker die Beziehung, desto leichter kann die gemeinsame Entwicklung stattfinden. Ja, zum Beispiel wurde das in der Hattie-Studie festgestellt, dass die Beziehungsqualität ein sehr ausschlaggebender Faktor für Lernerfolg ist. Also warum sollten wir nun unsere Beziehungskompetenz verbessern? Erstens für die Zusammenarbeit. Die Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit ist Vertrauen und der Aufbau einer verlässlichen, professionellen Beziehung. Deshalb ist dieser Kontakt wichtig, Kontakt aufzunehmen, eine Beziehungskompetenz zu erlernen. Warum sollten wir eine Beziehungskompetenz verbessern? Natürlich, um unsere Kommunikation zu verbessern. Zwar kann Kommunikation auch ohne eine direkte menschliche Beziehung funktionieren, aber sobald zwei Menschen miteinander kommunizieren, entsteht auch eine Beziehungsebene, in der die Worte des Gegenübers stets auf dieser Ebene mitgehört werden. Und natürlich das Thema Führung. Auch zum Thema Führung sollte eine Beziehungskompetenz aufgebaut und verbessert werden. Erfolgreiches Führen von Menschen funktioniert unter anderem über Pacing und Leading. Hol die Menschen da ab, wo sie stehen. Nimm den Rhythmus und die Sprache der Menschen wahr und führe sie dann in ihrem Tempo weiter. Das ist Pacing und Leading. Auch hier ist Vertrauen und Sicherheit die Grundlage für eine Beziehung. in der Führung stattfinden kann. Also Pacing bedeutet, sich feinfühlig an das Gegenüber anzupassen, Körpersprache, deine eigene Sprache, deine Atmung, während Leading das anschließende sanfte Führen in eine neue Richtung bezeichnet, nachdem Vertrauen hergestellt wurde. Und natürlich solltest du deine sozialen Fähigkeiten verbessern, um halt eine Beziehungskompetenz halt aufrechtzuerhalten. Ja? Kennst du das Wort sozial? Kommt von Sozius. Und Sozius ist lateinisch und heißt der Gefährte. Soziale Wesen bauen Beziehungen zueinander auf. Wir können gar nicht anders. Ob sie miteinander erfolgreich sind oder ob wir miteinander erfolgreich sind, hängt von der Qualität unserer Beziehungen ab. Die Beziehungskompetenz steht somit bei der Aufzählung der Führungskompetenzen an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt die Coaching-Kompetenz. Das bedeutet, hilf deinen Mitarbeitern, ihre Ziele zu erreichen und über sich hinauszuwachsen durch Herbeiführung von Klarheit und Auflösen von Blockaden. Das ist Coaching. Eine Führungskraft mit Coaching-Kompetenzen würde zum Beispiel fragen, was könnten Sie in dieser Situation machen? Oder wenn Sie selbst Kunde bei uns wären, was würden Sie sich jetzt von uns wünschen? So führst du die Mitarbeiter langsam dahin, selbst eine Lösung zu finden. Die dritte Führungskompetenz ist die Integrität und die Verlässlichkeit, also eine Übereinstimmung von Aussagen und Verhalten vorzuleben. Auch das Vorleben von tugendhaften Arbeiten, also das, was du sagst, auch umzusetzen. Und natürlich Inspiration. Zeige die größte Vision und den höheren Sinn. Zeige den Sinn auf. Wozu machen wir das hier? Und zeige die größere Vision, ist auch die größere Vision deiner selbst zu zeigen. Natürlich brauchst du auch ein Durchsetzungsvermögen. Es ist natürlich auch eine hohe Führungskompetenz. Führe gute und nachhaltige Entscheidungen herbei, damit auch eine funktionale Kommunikation entsteht, die du im Alltag brauchst. Zum Beispiel, dass du Infos klar und verständlich übermittelst, dass du den Fokus auf die Bedürfnisse und Menschen deiner Mitarbeiter legst. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist Humor. Wenn du Menschen zum Lachen bringst, zeugt das von Intelligenz und Menschlichkeit. Humor ist biologisch gesehen ein Mittel der Entspannung. Menschen können durch Lachen Ängste und Unsicherheiten abbauen und sich wohlfühlen. Wenn du sie zum Lachen bringst, können sie sich mit dir wohlfühlen und dir vertrauen. Das so zum Thema Führungskompetenz. Ich habe bei der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich zwei Megastudien gefunden. Es gibt eine Google-Studie über gute Führung und eine Gallup-Studie. Beides kennt ihr sehr wahrscheinlich. Und eine Google-Studie hat zum Beispiel unter dem Aspekt gesucht, ein guter Manager. Ja, was ist ein guter Manager laut Google? Folgende Kriterien soll ein guter Manager laut Google erfüllen. Also nicht die Suchmaschine, sondern das Unternehmen Google. Ne? Also wenn du bei Google arbeitest, was brauchen da gute Manager? Gute Manager ist der, der ein guter Coach ist. Ja, der sein Team empowern kann, statt selbst zu micromanagen. Ein guter Manager schafft ein inklusives Team und ermutigt gemeinsam Erfolg und Wohlergehen. Ne? Also dass das zusammengeführt wird. Ein guter Manager ist produktiv und ergebnisorientiert. Und natürlich ist er gut in der Kommunikation. Und Kommunikation heißt nicht quatschen, sondern zuhören und Informationen teilen. Er unterstützt die Karriere der Mitarbeiter und reflektiert die Performance, hat eine klare Vision und eine Mission für das Team, hat die technischen Kompetenzen, um das Team zum Erfolg zu führen, also auch digitale Kompetenzen, kollaboriert mit anderen Teams und Partnern und trifft natürlich gute Entscheidungen. Ja, wenn du diese Kriterien erfüllst, dann kannst du bei Google ein Manager werden. Aber ich habe noch eine gefunden, nämlich die Gallup-Studie. Das Gallup-Institut ist ein Institut, das die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern mit ihren Unternehmen untersucht und das jedes Jahr. In Gallup findet, dass großartige Manager die folgenden Talente haben sollten. Sie motivieren jeden einzelnen Mitarbeiter zum Handeln und engagieren Mitarbeiter mit einer überzeugenden Mission und Vision. Und das hatte Google auch. Sie haben das Durchsetzungsvermögen, um Ergebnisse voranzutreiben und die Fähigkeit, Widrigkeiten und Widerstände zu überwinden. Ach, mega, steht alles schön auf dem Zettel. Sie schaffen eine Kultur der wahren Verantwortlichkeit. Sie bauen Beziehungen auf. Da sind wir wieder bei der Beziehungskompetenz, die Vertrauen, offenen Dialog und eine volle Transparenz schaffen. Sie treffen Entscheidungen auf der Grundlage der Produktivität, nicht der Politik. Ja, da sind schon viele Überschneidungen dabei. Aber das ist alles Theorie. Und aus der Theorie gilt es auch mal hier in meinem Podcast in die Praxis zu gehen. Im Alltag nutzen Sie nämlich alle diese Modelle nur, wenn sie dir dabei helfen, in schwierigen Führungssituationen diese Frage nach, wie führe ich meine Mitarbeiter, zu beantworten. Also, wie kannst du die Frage beantworten, wie führe ich meine Mitarbeiter? In schwierigen Situationen. Sonnenschein kann jeder. Wenn ich gute Ergebnisse erziele, das Unternehmen brummt, ich habe genug Aufträge und mein Team ist in Volldampf dabei und identifiziert sich mit ihrer Aufgabe, dann brauche ich nicht führen. Und es gibt auf diese Frage, wie führe ich meine Mitarbeiter, gibt es eine einfache Antwort. Nämlich, es gibt keine einfache Antwort. Denn du brauchst immer wieder Präsenz, Klarheit, den Blick auf die Zukunft, um eine Antwort zu finden. Also, du brauchst immer wieder Präsenz, eine Klarheit mit Blick auf die Zukunft. Das Ziel ist nicht, jeden Kampf zu gewinnen und dein Ego durchzusetzen, sondern am Ende des Quartals, am Ende des Jahres und am Ende des Lebens stolz auf dich selbst zu sein. Wenn dich Mitarbeiter provozieren, Regeln in Frage stellen, sich kindisch oder arrogant verhalten, dann testen sie deine Souveränität. Und wenn du dann in Kampf, Flucht oder Lähmung verfällst, kommt Stress in die Beziehung. Und beide Parteien verlieren. Wenn du es schaffst, klar, herzlich und authentisch zu bleiben, für die Werte der Organisation einzustehen und natürlich in erster Linie für deine eigenen Werte, dann gewinnst du langfristig, selbst wenn du kurzfristig zurücksteckst. Denn die Menschen testen uns. Ja, sie testen unser Vertrauen. Sie testen, ob sie uns vertrauen können und ob sie sich bei uns sicher fühlen. Die Kinder testen uns, unsere Liebespartner, Lebenspartner, Beziehungspartner testen uns, unsere Mitarbeiter testen uns. Und langfristig brauchen die Menschen einfach Liebe und Klarheit, um sich geborgen zu fühlen, um Vertrauen mit dir aufzubauen. Kurzfristig können sie uns durch Provokationen aus der Ruhe bringen oder auch zu Terroristen werden, zu Untergrundkämpfern und aus jedem Untergrund schießen sie dann auf dich und du weißt überhaupt nicht, woher das alles kommt. Und dann wollen Menschen auch auf einer anderen Ebene abgeholt werden, nämlich auf der Ebene, auf der sie stehen, auf der Wille-Macht-Kraft-Ebene. Und dann sollten sie spüren, dass wir auch hier souverän bleiben. Mega. Und sehr gerne helfe und unterstütze ich dich bei der Umsetzung. Du wirst immer wieder im Leben auf Hindernisse stoßen und dabei kommt es nicht darauf an, woraus dieses Hindernis besteht, sondern wie du diese Hindernisse wahrnimmst und wie du damit umgehst und ob du die Ruhe bewahrst, auch wenn die Leute dich testen wollen. Und mein Leader-Kompass, der gibt dir die Orientierung und die Sicherheit für deine täglichen Führungsaufgaben, um in deiner Karriere den nächsten, den wirkungsvollen Schritt zu gehen. Also bist du bereit, in dich, nur in dich zu investieren? Denn du bist das wichtigste Kapital in deinem Leben. Bist du bereit, deinen Weg zu gehen? Denn wenn du deinen Weg gehst, dann kann dich keiner überholen. Es ist eine Frage der Einstellung und der inneren Haltung. Denn der Mensch besteht zu 65% aus Wasser, der Rest ist Einstellung. Reife ist die Fähigkeit, das Richtige zu tun, auch wenn deine Eltern es empfohlen haben. Mein Ziel ist es, dich zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit zu machen und das innerhalb von 12 Wochen. Was brauchst du? Was fehlt dir? Was ist dein größtes Need to have? Wo willst du hin? Was hindert dich daran? Warum bist du noch nicht da, wo du hin willst? Ich helfe dir, diese Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Dein Holger Zander.